SharePoint-Podcast, Ausgabe 303 vom 4.6.2014.
SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Ja, zuverlässig wie fast jede Woche, alle 14 Tage, gelegentlich manchmal. Naja, jedenfalls bin ich da. Hallihallo, herzlich willkommen zur 303. Ausgabe des SharePoint Podcast. Und ja, ich will mal sehen, dass wir das wieder etwas regelmäßiger auf die Strecke bekommen. Heute ein, ich sag mal, ein ganz klassischer Podcast. Ich habe keinen Talkgast dabei, aber ich kann mit euch mal einiges abarbeiten, was in der letzten Zeit und auch gerade kürzlich an Links, an interessanten Entwicklungen, Themen, Tools, Tipps, Tricks und so weiter aufgeschlagen ist. Das soll uns heute hier in diesem Podcast hauptsächlich beschäftigen. Anfangen möchte ich mit einem ganz kurzen Rückblick auf unser großes Community-Event, das ShareCamp 2014, das vor 2 Wochen in Unterschleißheim bei Microsoft stattfand. Ja, es war schon das 5. Mal, dass wir uns zum ShareCamp 2014 trafen, das Barcamp. Und es war wieder eine Veranstaltung, die, so ich mit allen, denen ich gesprochen habe, als Feedback aufnehme, sehr positiv war, den allen gefallen hat, wo es wieder viele, viele interessante Themen zu besprechen gab, viele interessante Vorträge aus der Reihe der Community und natürlich das Wetter hat mitgespielt, die Location hat mitgespielt. Ja, und auch unsere Sponsoren und Partner waren zufrieden und haben zum Erfolg dieser ganzen Veranstaltung beigetragen. Ja, war super und motiviert für ein ShareCamp 2015 und vielleicht auch nochmal nach einer anderen Art des Events. Wir hatten ja ein wenig Probleme mit der Kapazität, weil sich so schnell so viele angemeldet hatten und wir relativ schnell ausgebucht waren. Es ist allerdings immer wieder ein kleines Problem beim ShareCamp und das hat sich in diesem Jahr auch wieder gezeigt, dass die, wie heißt es schön, die No-Show-Rate dann doch ein bisschen unglücklich teilweise ist. Also es wäre schon immer nett, wenn sich dann diejenigen, die sich vielleicht früh angemeldet haben, aber dann doch nicht kommen, möglichst zügig auch abmelden, sodass man dann noch für andere, die interessiert sind, den Zugang frei machen kann. Aber da müssen wir uns auch noch was drüber überlegen. Will ich jetzt hier nicht weiter rum diskutieren. Jedenfalls ShareCamp 2013, diese Barcamp-Idee für SharePoint, ein echtes Erfolgsrezept. Ja, was mir eigentlich auch gefallen ist, war, dass wir dieses ShareCamp im Grunde genommen seit 5 Jahren mit fast dem identischen Konzept durchführen. Wir sind immer mit am Freitagabend zum Essen einer Restaurant-Location. Dann haben wir 2 Tage des ShareCamp. Wir haben wechselnde Sponsoren. Wir haben die gleiche Location. Wir haben den gleichen Aufbau. Es waren viele neue Teilnehmer dabei. Aber das ganze Prinzip ist das gleiche. Schön, dass es sowas auch in dieser Zeit noch gibt. Ja, das ShareCamp 2014. So, dann Feedback habe ich bekommen. Und ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. Liebe Hörer, wenn ihr ein Feedback auf diesen Podcast gebt und ihn zum Beispiel über die Kommentarfunktion oder über eine E-Mail schickt, dann bitte immer eure E-Mail-Adresse angeben, sonst kann ich mit euch leider keinen Kontakt aufnehmen. So hat mir der Jan geschrieben, er würde gerne den Podcast 225, das war eine Episode, wenn ich mich recht erinnere, oh Gott, komme ich jetzt noch durchgeblättert, komme ich leider nicht mehr hin, 225, ich glaube, das war eine Episode, ja, Open Data, ein Gespräch mit Markus Ratz, die würde er sich gerne runterladen, aber er kommt an die URL nicht dran oder an die Download nicht dran. Es geht, ich habe auf die Webseite geschaut, ich hätte jetzt auch schon den direkten Link zu der Datei geschickt. Also bitte, Jan, falls du diese Ausgabe hörst und dich angesprochen fühlst, schick mir doch mal meine E-Mail mit deiner E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir den Link und für alle anderen, die mir Feedback schicken. Ich freue mich natürlich immer ganz doll darüber, aber denk bitte daran, dass auch irgendwie immer eine E-Mail-Adresse da ist, damit ich mit euch Kontakten aufnehmen kann und eure Fragen vielleicht schon vorab beantworten kann. Sonst mache ich das, wie jetzt hier gesehen oder gehört, im Podcast. Dann SharePoint User Groups. Wir kommen ein bisschen zu den Terminen. In den nächsten Wochen geht es richtig los. Heute, am 4.6. zeichne ich das Ganze hier auf. Heute trifft sich zum Beispiel die User Group in Sursee in der Schweiz. Da kommt Mike Fitzmaurice von Nintex hin und wird dort als Gastredner auftreten. Und wenn ich recht informiert bin, ist heute auch noch die User Group in Mannheim. Ich bin richtig informiert. Allerdings, wenn der Podcast jetzt rauskommt, werden die User Groups wahrscheinlich schon vorbei sein. Insofern ist die erste Chance, wo ihr daran teilnehmen könnt, morgen am 5.6. in Bremen, am 10.6. in München, am 24.6. in Stuttgart, am 26.6. in Hannover, am 9.7. in Dresden, am 15.7. in Stuttgart und am 1.7. in Düsseldorf. Das habe ich noch vergessen. Ja, da überall gibt es Treffen der SharePoint User Groups und wenn ihr euch informieren wollt, was für Termine sonst noch anstehen, sharepointusergroups.de, diese Webseite, die wir seit einiger Zeit aufgesetzt haben, dort gibt es immer die aktuellen Termine, auch für Webcast, für Konferenzen, da gibt es Angebote und. Insofern möchte ich euch noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die auch noch vor der ganz großen Sommerpause kommen. Und zwar haben wir da einmal die SharePoint-Konferenz Wien, die in der übernächsten Woche vom 17. bis 18.06. in Wien stattfindet. Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, noch einen 10%igen Hörerrabatt bekommen und euch zu einem 10%igen Rabatt anmelden. Schickt mir dazu bitte einfach eine E-Mail und ich schicke euch dann den Rabattcode, über den ihr euch anmelden könnt. Ähnliches gilt für die SharePoint 2014 in Düsseldorf, die vom 2. und 3.7. in Düsseldorf stattfindet. Ich wiederhole mich tatsächlich jetzt hier. Am 1.7. ist dann noch Workshop-Tag. Auch da könnt ihr euch noch anmelden zu vergünstigten Konditionen hier für die Hörer, und zwar zu den Frühbucherkonditionen. Wenn euch das interessiert, dann schickt mir bitte auch euer Interesse und eine E-Mail, dann schicke ich euch den entsprechenden Rabattcode zu. So, und ich werde auch im Herbst weiter dran arbeiten, für euch hier günstige Angebote für Veranstaltungen, Bücher, Software, weiß ich was, zu bekommen. Und das alles, wie gesagt, auf sharepointusergroups.de, da gibt es immer die Infos dazu. So, damit sind wir damit durch. Kommen wir mal zu den Trends. Das heißt ja hier, dieser Untertitel des SharePoint-Podcasts ist ja Thementrends, Tipps, Tricks, Talk. Und heute beschäftigen wir uns auch mal mit den Trends. Und da ist das Thema dieses Podcasts, ich habe ja, wer es dem Text gelesen hat, erfindet sich Microsoft neu? Als Titel dieses Podcasts gewählt. Das Fragezeichen ist eigentlich mehr oder minder rhetorisch gemeint, denn im Prinzip ist schon das, was wir in den letzten 3 Monaten hier bei Microsoft sehen, doch eine ziemliche Umkrempelung all dessen, was wir bisher so von Microsoft gewohnt sind. Und hält kontinuierlich an. Ganz aktuell wurde jetzt bekannt, dass Jeff Tepper, der Godfather of SharePoint, der seit den ersten SharePoint-Versionen dieses SharePoint-Business bei Microsoft geleitet hat, dass er sich mittlerweile im Laufe des Mai einem neuen Job zugewandt hat. Er ist also nicht mehr der Oberchef von dem SharePoint-Bereich und vom Office-Bereich, sondern er ist jetzt zuständig als Head of Corporate Strategy. Und da ist er für die Acquisitions and Development zuständig. Jo. Da sieht man schon einen Aufstieg aus dem Bereich. Das hat natürlich einige schon wieder zu Spekulationen veröffentlicht, wenn man den Chef von SharePoint befördert. Heißt es denn, dass sozusagen SharePoint geköpft wird und es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass SharePoint am Aussterben ist? Freunde, dieses Thema will ich hier an dieser Stelle nicht so aufgreifen. Ich denke mir, dazu habe ich schon einiges gesagt. Die Begrifflichkeit wird sinken, aber natürlich SharePoint als Strategieprodukt, als Backend von Office 365 und auch als On-Premise, das wird es noch lange, lange Zeit geben. Was aber sehr interessant ist, und da, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Mary Jo Foley, das ist ja eine der besten Kennerinnen aus dem Online-Universum von Microsoft. Mary Jo Foley begleitet Microsoft, ich weiß nicht, seit über 30 Jahren mittlerweile, schreibt auf ZDNet, also auf Ziff Davisnet, ihre Kolumne und ist meistens immer sehr gut informiert. Und sie hat ganz aktuell einen Artikel geschrieben, wo es auch über die internen Reorganisationen bei Microsoft geht. Und siehe da, Interessantes lässt sich aus diesem Artikel entnehmen. Wenn ihr euch so ein bisschen erinnert, gab es ja immer so die Trennung zwischen dem Office Client, also den ganzen Client-Lösungen in den Teams bei Microsoft und auf der anderen Seite der Server-Lines. Dann gibt es so Kunden-Client-Lösungen, Enterprise und so weiter. Jedenfalls das, was sie so herausgehört hat und was sie in ihrem Bericht auf ZDNet so veröffentlicht ist, dass Microsoft sich dort neu organisiert und zwar eben themenzentriert. Es gibt also ein, wie es schon heißt, ein New Office Business Hub um den Themenbereich Exchange Outlook.com, einen zweiten um das Thema OneDrive SharePoint Online, einen dritten um das Thema Skype Lync und einen vierten, und das ist ziemlich spannend, um das Thema OneNote. Jetzt werden natürlich alle sagen, OneNote, hallo, das ist doch dieses kleine Notizzettelchen, was uns seit 10 Jahren irgendwo bei jeder Office-Installation ein wenig nervt oder auch nicht. Ja, OneNote scheint ein ziemlich, nicht nur ein Revival zu erleben, sondern scheint ein ziemlich anderes Gewicht in diesem ganzen Microsoft Office-Universum zu bekommen. Zum einen, also ich bin ja eh seit über 10 Jahren begeisterter OneNote-Nutzer. Ich habe ja hier in meinen OneNote-Büchern Tausende von Artikeln aus SharePoint 2007, 2010, 2013 und so weiter. Das sind richtig gute Nachschlagewerke. Und ich nutze es auch sonst für meine verschiedenen Projektarbeiten. Durch die verschiedenen mobilen Clients und durch die Öffnung von OneNote für verschiedene Plattformen kann man das jetzt auch wirklich deviceübergreifend benutzen. Also ich habe OneNote auf meinem Android-Handy, ich habe es auf meinem iPad drauf, ich habe es auf dem Windows-Notebook, auf dem Windows-Laptop, auf dem Windows-Desktop, überall ist es drauf und ich kann da meine Daten beliebig austauschen, mittlerweile in interessante Applikationen, wie zum Beispiel den Newsreader Feedly integriert sich Outlook, dass ich direkt daraus Daten nach OneNote speichern kann, und da kommt immer mehr und mehr. Und wer den Launch, beziehungsweise Launch, die Ankündigung letzten Monats vom Surface 3, vom neuen Surface, was im August dann kommen wird, gesehen hat, der wird wahrscheinlich auch bemerkt haben, dass dieses neue Flagship-Produkt von Microsoft im Surface-Bereich ja im Stift ja diesen Knopf hat. Es hat mit einem Knopfdruck schalte ich das Surface ein und mit dem zweiten Druck auf den Surface Pen öffne ich mein OneNote. Das wird kommen und ich denke mir, das wird so eine ganz wesentliche Rolle spielen in der Ablage von Informationen. Ich habe ja immer schon gesagt, das ist sowas wie ein multimediales Wiki, was ich dort nutzen kann. Und wenn ihr zum Beispiel gesehen habt oder mal ausprobiert habt, wie man mittlerweile mit einem Windows Phone in OneNote Fotos machen kann von Whiteboards. Da ist ja die Office Lens Technologie mittlerweile integriert, die dann das Whiteboard entsprechend optisch aufbereitet, so dass man die Daten auch tatsächlich in der Grafik vernünftig sehen kann. Das Ganze ist mittlerweile auch in die OneNote Applikation im iPad integriert. Wenn man dieses sieht, dann wird das bestimmt eine ziemlich coole Sache werden, und diese Zentrierung auf die Lösung bei Microsoft auch von der organisatorischen Aufgliederung her, finde ich ziemlich spannend. Also einmal dieses Thema OneDrive SharePoint, Exchange Outlook, Skype Lync und OneNote, alles in die Gruppe, die sich um die verschiedenen Office-Bereiche kümmert. Sehr interessant, diese Entwicklung, das zu sehen, dass hier also wirklich jetzt nicht mehr die Aufteilung nach Client und Server oder Home und Business betrifft, sondern nach Funktionen. Und ich glaube, das ist das, was wir schon seit längerer Zeit sehen, dass die Fokussierung weg von diesen einzelnen Begriffen, ich bin jetzt in meinem SharePoint, ich arbeite mit Word, ich mache was mit Lync, weggeht, sondern hin, ich bin im Projekt und wir teilen eine Projektinformation, die ich in Word geschrieben habe, über meinen SharePoint, und anschließend möchte ich mit dir direkt in Lync kommunizieren, dass das viel mehr in Richtung Lösung und Arbeitsprozesse geht, als in diese klassischen Themen, was ist welches Feature, wo steckt was drin. Coole Sache. Link dazu könnt ihr gerne ein bisschen ausführlicher nachlesen. habe ich reingepackt in die Shownotes auf sharepointpodcast.de. Und ja, die Mary war wirklich sehr fleißig. Irgendwie muss sie eine Woche mal wirklich in Redmond verbracht haben und sich überall durchgefragt haben. Denn sie hat unter anderem auch davon berichtet, dass Microsoft den Update-Prozess von Office 365 etwas überarbeiten wird. Hintergrund des Ganzen. Es ist ja so, dass bei Office 365, wie wir gehört haben, mittlerweile im 14-Tages-Rhythmus neue Funktionen, Updates und Bugfixes veröffentlicht werden, sodass man zum einen als Vorteil immer ein aktuelles Office 365 zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite natürlich, man natürlich auch sehen muss, was kommen an neuen Funktionen, was sind neue Funktionen, wie kann ich die meinen Mitarbeitern mitbringen und ähnliches. Und das war teilweise immer eine Funktion, dieses neue Funktionen darstellen, war etwas, was ja dann einfach mal plötzlich da wäre. Ich erinnere da nur an ganz aktuell, dass zum Beispiel man jetzt in Office 365 den Navigationsbar anpassen kann. Ja, also Navigationsbar, sprich die Top-Navigation. Da hat man die Möglichkeit, OneDrive, Yammer, Newsfeed und Sites mittlerweile ein- und auszuschalten, ob ich die in der Navigation anzeigen möchte oder nicht. Das sind so kleine Features, die sind dann irgendwann da, und wenn man dann einen interessanten Blogbeitrag wie den hier von Jasper Osterwelt liest, dann stellt man auch fest, ups, da ist ja tatsächlich auch so ein Feature, das ich nutzen kann. Und um diese Überraschung und die Planbarkeit und eine bessere Planbarkeit in diesem ganzen Prozess zu beginnen, plant Microsoft einen neuen Update-Service. Und das ist auf der TechEd 2014 vorgestellt worden. Und ja, da gibt es also dann eine Public Roadmap, da gibt es First Release Notifications, dann gibt es den ersten Release. Und dann dauert es natürlich auch, bis dann tatsächlich auf allen Office 365 Tenants dann diese einzelnen Funktionen ausgerollt sind. Also, da passiert auch etwas, sodass man sich besser auf die Updates, Änderungen und Anpassungen einstellen kann. Und das ist ja sicherlich auch sehr hilfreich. Auch dieser Artikel ausführlich nachzulesen über die Shownotes. Ja, und ich gehe nochmal auf einen Artikel von der Mary ein, den hat sie gerade gestern geschrieben. Da geht es um Microsoft Office für Android. Ihr wisst ja, dass Microsoft Office für iPad vor einiger Zeit online gegangen ist. Das heißt, ich kann jetzt Word, Excel und PowerPoint in Verbindung mit einem Office 365 Abo direkt auf meinem iPad nutzen, und zwar in einer Touch-adaptierten iPad-App von Office. Sowas gibt es leider ja noch nicht für Windows 8. Da gibt es ja eigentlich nur dann die Möglichkeit, die klassische Windows-Applikation, die klassische Office-Applikation zu starten. Und ja, was ist mit Android? Und Gerüchte, so wie die Mary Jo Foley es hier sagt, Gerüchte besagen, dass das Microsoft Office für Android irgendwann kommen wird. Und zwar, ich habe hier mal geschaut, wenn ich das sehe, ist das irgendwann demnächst. Fall 2014. Ja. Also im Herbst kommen wird. Und zwar noch vor einer Version für Windows 8. Interessant, oder? Zeigt auch, wie sich Microsoft verändert, dass es da eben darum geht, die Microsoft-Plattform auf alle Plattformen auszurollen und nicht mehr nur zu gucken, dass erstmal die eigenen Geräte damit versorgt sind. Auch das spannende Entwicklung, und so sehen wir überall in diesem Bereich spannende Entwicklung. Auch zum Beispiel die Geschichte, dass sich Microsoft und Salesforce in eine globale strategische Partnerschaft begeben und Office 365 mit in Salesforce integriert wird, oder dass man das miteinander kombinieren kann. Da wird es ein Salesforce für Office 365 geben. Und natürlich geht es die Richtung, dass zum Beispiel OneDrive for Business oder SharePoint Online integrierter Bestandteil für die Dokumentablage in Salesforce werden. Ja, und Salesforce, denkt man ja immer, ist einer der größten sozialen Software-Netzwerke mittlerweile. Spannend. Spannend. Finde ich auch. Wie findet ihr das? Wenn ihr Feedback habt, freue ich mich natürlich immer. Schickt es einfach an SharePoint, an sharepointpodcast@outlook.de. Jetzt muss ich selber nochmal nachdenken. Oder gibt es einfach als Kommentar auf der Seite sharepointpodcast.de entsprechend in das Formular ein. So, das waren meine Trends, die habe ich jetzt mal abgearbeitet. Also Microsoft reorganisiert sich, alles ist im Umbruch und wir schauen mal, wie das Ganze so weitergeht. Jetzt ist ja sowieso Ende diesen Monats Microsoft-Jahresende und traditionell ist ja der Juli und der August das Bäumchen wechsle dich der Bäumchen wechsle dich Monat bei Microsoft. Da finden sich dann die Mitarbeiter auf neuen Positionen ein und mal gucken, was wir dann im August so sehen können, was sich noch alles verändert hat. Spannende, spannende Zeiten. So, jetzt habe ich ein paar Tipps für euch. Die werde ich mal ganz kurz durchgehen. Zum einen gibt es ein paar aktuelle E-Books von MS Press wieder. Einmal das eine E-Book nennt sich Microsoft SQL Server 2014, dann ein Programming Windows Store Apps with HTML, CSS und JavaScript und ein Introducing Microsoft Azure HD Insight. Also sicherlich ein paar Randthemen für SharePoint-Anwender, aber ich denke mir für diejenigen, die programmieren oder sich auch ein bisschen tiefergehend mit administrativen oder Entwicklungsfragen beschäftigen, ist das ganz gutes Backend. Dann wissen wir auch, die Fußball-WM 2014 steht vor der Tür. Und ich habe mich schon gefragt, wo bleiben eigentlich die Apps, die Fußball-Apps zur WM, die Tippspiele? Und sieh da, es hat sich wieder jemand gefunden, der diesmal eine SharePoint-Tipp-App gebaut hat. Und zwar ist es die NovaCapta aus Köln. Und das Ganze könnt ihr euch kostenlos im Microsoft SharePoint App Store herunterladen. Das ganze Tippspiel ist für Office 365 SharePoint Online gedacht und ist auch mobilfähig. Also Fußball auch auf SharePoint. Dann interessanter Artikel. Wir kommen ein bisschen zu Social-Themen. Die Kathi Biedermann, die bei uns auf SharePoint Social ihre Kolumne hat, hat wieder ein bisschen aus ihrer Praxis berichtet und der Artikel heißt diesmal SharePoint Portal ausschließlich mit Bordmitteln. Und da ging es darum, wie das Portal entsprechend angepasst werden kann. Es gibt ein paar Screenshots dazu, wie das aussieht und ein paar Tipps dazu, wie sie das gemacht hat. Also kurz und knapp und wenn ihr mehr wissen wollt, dann kontaktiert sie einfach. Für unsere Programmierer und für diejenigen, die sich auch ein bisschen mehr mit der Technik beschäftigen, hat Chris Stahl in seinem Blog Me and My SharePoint Design, wobei er Design mittlerweile in Ecke Klammern setzt. Früher hieß das mal Me and My SharePoint Designer, glaube ich. Ah, interessante Variante. Gut, jedenfalls hat er eine neue Serie gestartet. Getting Started with REST in SharePoint 2013. Erster Teil ist online, weitere Teile sind geplant. Ja, und da geht es einfach darum, was man mit dieser REST-API in SharePoint machen kann, wie man sich das in seinen Webseiten und in entsprechenden Anpassungen nutzbar machen kann. Also für die, die dann Einstieg haben wollen, sicherlich sehr interessant. Dann auch nochmal, weil wir es gerade eben schon erwähnt hatten, das gute OneNote. Es gibt ja mittlerweile die neue OneNote Service API, mit der man jetzt auch auf OneNote direkt programmatisch drauf zugreifen kann. Und der Carsten Ulfers hat sich in seinem Blog mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und ein paar erste Schritte mit der OneNote Service API durchgeführt. Und da kann man mal sehen, was man da zum Beispiel macht. Er hat ein Windows Phone Sample dabei. Das zeigt, wie man das mit dem Windows Phone verbinden kann. Ja, und das ist so sein Ansatzpunkt und mit ein paar weiteren Links. Also das Thema Hands-on mit der OneNote Service API. So, und dann der letzte Tipp und der räumt nochmal ein bisschen auf. Wir hatten es eben schon gerade erwähnt. Office 365, da ist ja praktisch permanent etwas Neues. Permanent kommen neue Funktionen, neue Themen zu, wer behält da eigentlich noch den Überblick? Und deshalb macht das Microsoft-Team beim Office 365-Blog, bei den Office-Blogs, jeden Monat mal so ein News-Roundup und führt einfach mal auf, was alles so neu war und welche Artikel es dabei waren. Da steht zum Beispiel drin, dass OneDrive für Business 1 Terabyte an Cloud-Speicher für jeden User mittlerweile bereitstellt und so weiter und so fort. Also da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da gibt es nochmal eine Zusammenfassung dieser News. Und wir starten mit dem ganzen Social Blog. Yammer ist wieder mal ganz aktuell und wir sehen den nächsten Schritt der Integration von Yammer in die gesamte Office 365 Palette, und zwar in diesem Fall Office 365, SharePoint Online und OneDrive for Business. Die Funktion war schon lange angekündigt, Yammer-Diskussionen direkt aus Dokumenten führen zu können. Jetzt hat Microsoft geschrieben, dass sie anfangen, diese Funktion auf Office 365 und OneDrive for Business auszurollen. Worum geht es dabei? Ich mache ein Dokument von meinem Office 365, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint und noch diverse andere im Browser auf, und auf der rechten Seite geht dann ein zusätzlicher Bereich auf, der mich direkt mit Kontext verknüpft, mit der passenden Diskussion zu diesem Dokument in meiner Yammer-Gruppe verbindet. Und natürlich kann ich dann auch aus meinem Yammer-Client her die Diskussion weiterverfolgen. Also diese Integration geht auf. Ich kann auch direkt aus diesem Word-Dokument dann mit Konversation mit anderen Mitarbeitern oder mit Gruppen beginnen. Die Integration geht weiter und das zeigt eigentlich auch schon, wenn es um dieses Thema Social und SharePoint 2013 und On-Premise geht, diese tiefe Integration, die wird man halt nur mit Yammer und mit der Online-Variante haben und geht hier auch im Prinzip weg von dem, was wir gerade eben nochmal gehört haben, diese Unterscheidung zwischen das ist SharePoint, das ist Yammer, sondern, und das ist Word, sondern ich bin in meinem SharePoint, klicke auf mein Word-Dokument, das Word-Dokument geht im Browser auf, rechts geht mein Yammer auf. Es ist alles letztlich eins, es ist meine integrierte Arbeitsumgebung. Das, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, mag dahingestellt sein, aber das ist das, der Weg, wohin es geht und welchen Trend das Ganze nimmt. Wenn ihr übrigens mehr zu OneDrive for Business hören wollt, oder lesen wollt und euch da ein bisschen genauer beschäftigen wollt, dann empfehle ich wie immer mal einen Blick in das Blog von Hans Brender. Der schreibt schwerpunktmäßig über OneDrive und hat gerade aktuell euch zum Beispiel über das Thema OneDrive for Business in Verbindung mit der Übernahme von bestehenden Ordnern und Dateiarchiven von normalen Windows-File-Shares genommen. Denn da muss man einiges berücksichtigen. Es geht dort um Dateinamen, dass bestimmte Sonderzeichen auf OneDrive nicht unterstützt werden und so weiter. Also da muss man schauen. Und auch wenn es um das Synchronisieren geht und so weiter und so fort, da ist das Blog von Hans sicherlich immer erste Anlaufstelle, weil er sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Dann werfen wir nochmal einen Blick, das hätte ich vielleicht ein bisschen vorher nochmal sagen sollen, OneNote, nochmal auf OneNote, und ich denke mir, auch wenn es euch jetzt vielleicht schon nervt, es wird wahrscheinlich in diesem Podcast in Zukunft einen vermutlich auch Schwerpunkt nehmen, weil es hat mich eigentlich motiviert, wo ich jetzt gelesen habe, dass OneNote so einen eigenen Produktbereich bei Microsoft in einem eigenen Produktbereich gepflegt werden wird. Ich schon, wie gesagt, ewige Zeit mit OneNote arbeite und immer so der Kick fehlte, dass mal wirklich richtig auch so aufzubereiten, dass man es mal in Form eines Podcasts, eines Videos, eines Screencasts und so weiter aufbauen kann. Jedenfalls wird mich das weiter beschäftigen und ich habe einen interessanten Artikel gefunden, der nennt sich OneNote GTD, Productivity with Freeform Notes. GTD, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was sich dahinter verbirgt. Es ist Getting Things Done. Das ist so eine Produktivitätsmethode, die mal David Allen in einem Buch veröffentlicht hat. Gibt es eine weltweite begeisterte Anhängerschaft, und GTD mit OneNote ist auch öfter mal schon durchgegangen, und der Bob Flisser hat in seinem Blog auf, wie heißt das, Tutorials Computer Skills, Computer Tuts Plus heißt das Ganze, dort hat er gibt es einen Screencast, und er hat dann mal etwas ausführlicher beschrieben, wie man praktisch OneNote für Getting Things Done vorbereiten kann. Ja, also Getting Things Done hat so im Grunde genommen fünf große Bereiche. Sammlung von Informationen, was ist aktuell, dann was muss ich reviewen, was muss ich suchen, was muss ich irgendwann mal tun und was kann ich archivieren, und diese Dinge dann in Form von Abschnitten, Abschnittsgruppen, Seiten mit entsprechenden Verknüpfungen aufzubauen, das wird in diesem Artikel beschrieben. Sehr interessant, sich mal anzuschauen, wie man da aus einem Tool wie OneNote eine Lösung mit GTD bauen kann. Tja, die Technik ist da, wir müssen sie halt bloß mal richtig nutzen. Ja, das war übrigens auch Thema oder einer der Kernaussagen des Webinars, was wir letzte Woche gemacht haben. Also genau gesagt, 11point hat ein Webinar aufgesetzt und Steffi Grösche, unsere Intranet-Babette, und der Ernst Hutsteiner von 11point und ich haben in jeweils 20 Minuten einmal das Thema Intranet mit SharePoint als Aufhänger genommen. Trends, erste Schritte und Best Practice war der Untertitel. Und es ging so ein bisschen um die Einführung eines Social Intranets mit ersten Schritten. Das hat die Steffi Grösche gemacht. Es ging darum, wie man die Integrität von Informationen unabhängig von Speicher- und Zugriffsorten sichern kann. Das war Ernst Hutsteiners Part. Und mein Part war ein kleiner Rückblick auf die Eindrücke und Tipps und Best Practice aus den Success Stories, die ich auf der Intranet Reloaded im April in Berlin kennengelernt habe. Und weshalb erzähle ich euch das Ganze, wenn ihr an dem Webinar nicht teilgenommen habt? Es waren übrigens weit über 100 Teilnehmer dabei. Herzlichen Dank nochmal, wer live mit dabei war. Wer nicht die Chance hat, dabei zu sein, wir haben die Aufzeichnung jetzt und ich habe die auf YouTube gestellt und ihr könnt euch die anschauen und einfach mal so ein paar Ideen und Anregungen bekommen, was so aktuelle Trends im Intranet sind. Bah, coole Sache. Hat Spaß gemacht. Ja, und dann, wenn man hier mal ein bisschen durch das Social Web geht und sich mal rumschaut, dann stößt man manchmal, es ist immer die Frage, warum kommt man nicht früher drauf, fällt man dann plötzlich auf einen Blog und siehe da, in diesem Blog stecken so kleine Gemmen, so kleine wunderbare Sachen, die man gerne früher schon gewusst hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, so heißt es ja. Im Blog der KK&K, das ist eine Kommunikationsagentur, wenn ich das so richtig sehe. Ich gucke mal schnell das Blog hier rein. KK&K, eine Kommunikationsagentur, Kuhmann, Kammern und Kuhn GmbH aus Köln, so heißt das Ganze. In deren Blog gibt es einen Bericht von einer Social-Konferenz. Sie nannte sich Social Now, hat auch im April stattgefunden in Amsterdam. Und da ging es halt auch um die ganzen Social-Themen. Okay, das ist jetzt nichts Revolutionäres. Was aber total cool war, was die gemacht haben, ist, die haben nämlich einen Social-Pitch oder einen Social-Now-Vortrag gemacht. Und zwar haben sie an dieser Konferenz 12 Herstellern von Enterprise Social Tools jedem eine Aufgabe gestellt, wo bestimmte Anforderungen waren. Also es geht um eine Firma, die hat 1200 Mitarbeiter, 4 Betriebsstätten in 3 Ländern und sie baut Dinge und muss Service unterstehen. Und dann sollte dazu halt eine Lösung präsentiert werden. Dazu hatten die jeweiligen Teilnehmer 15 Minuten Zeit, um das ihrem Publikum vorzustellen, nach dem Motto No PowerPoint, Just Practices, und das Ganze sollte umgesetzt sein. So, und das Schöne daran ist, dass man das nicht nur auf dieser Konferenz gemacht hat mit den 12 Firmen, sondern dass das Ganze jetzt auch als Blogbeiträge auf den Seiten von KK&K veröffentlicht worden sind. Und da sind halt so Tools dabei wie Jive, IBM Connections, Knowledge Plaza, BlueWiki, aber auch so Dinge, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. HiQ, Husin, Twudu, Jamespot, Exo-Plattform, ZapJam, Knowledge Plaza. Und jedem dieser einzelnen Tools ist halt eine Rezension von mehreren dieser Mitarbeiter von KK&K gewidmet. Die haben sich immer gefragt, was kann das Tool? Wer soll es nutzen? Wie sieht es aus? Was macht es besonders? Und dann auch jeweils ein Fazit. Und dann haben sie so ein kleines gartnerähnliches Spinnennetzdiagramm gebaut mit verschiedenen Dingen, also geeignet für Projektmanagement, Social Analytics, Zusammenarbeit, Kommunikation, Informationsmanagement, Netzwerken und das entsprechend analysiert. Sehr schön geworden. Und wenn man sich dann mal diese 12 Tools nacheinander anguckt, kriegt man mal einen Eindruck davon, was auch, wie heißt es schön, auch andere Mütter haben, hübsche Töchter und was sie damit machen. Leider ist in diesen 12 Tools Yammer nicht mit dabei. Ich weiß nicht warum. Schade jedenfalls, aber es gibt einen ganz guten Überblick über alternative Plattformen, alternative Anbieter und vielleicht auch ein paar Anregungen, was man vielleicht in seinem SharePoint und seiner Yammer-Installation dann vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte oder wo man froh sein kann, dass es die anderen nicht so gut machen. Bleibt ja jedem behalten. So, und zum Abschluss weise ich nochmal auf unser kleines Videoprojekt hin, die SharePoint-Sendung. Wir Wir haben ja mittlerweile in dieser SharePoint-Sendung 6 Ausgaben produziert. Die letzte kam Anfang Mai online und hatte das Thema Onboarding. Ja, und hat das Thema Onboarding oder geht um das Thema Onboarding. So, klar. Also, wie bekommt man die Mitarbeiter an Bord eines Social-Intranets-Projekts? Da ging es um Führungskräfte, da ging es um die Frage, wie man Multiplikatoren und Mitarbeiter einbindet. Wir haben ein Beispiel aus der Praxis von Axel Springer mit dabei. Babette gibt 8 Tipps für das perfekte User-Training. Die Pro Technologies stellt ihre SharePoint CRM-Integrator vor. Ja, und auch die anderen 5 Ausgaben der SharePoint-Sendung lohnen immer noch mal einen Blick da rein. Also sharepointsendung.de, dort gibt es das Ganze zum Nachsehen und auch kommentieren. Genau, Kommentare. Und damit sind wir jetzt hier am Ende der heutigen Ausgabe des SharePoint-Podcasts angelangt. Kommentare könnt ihr wie immer auf sharepointpodcast.de abgeben, könnt auch an sharepointpodcast@outlook.de eine E-Mail schicken, Klammer auf, denkt bitte daran, dass ihr eine E-Mail hinterlegt, eure E-Mail, damit ich euch antworten kann, Klammer zu. Und die Shownotes findet ihr auf sharepointpodcast.de. Denkt daran, wenn ihr die Vergünstigung für die Konferenzen haben wollt, schickt mir eine E-Mail, damit ich euch die entsprechenden Codes zuschicken kann. Und dann bin ich für heute durch mit dem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Herunterladen. Das war die 303. Ausgabe des SharePoint Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, der Michael Grech.
Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.